die Offenbarung an die letzte Predigt erinnert, die ich hier gehalten habe. Sie wurde ja geschrieben, um eine Gemeinde vorzubereiten auf eine Zeit der Verfolgung. Habe ich hier was falsch gemacht?
Nein, nein, ich habe was falsch gemacht. Nimm doch besser das Mikrofon.
Okay.
Sonst bist du über die Nase.
Ach so. Okay, also dann nehme ich das hier. Dann bin ich doch hier schön festgehalten. Ja, okay. Also wer die Worte der Offenbarung vorliest und hört, der ist glückselig. Und wer die prophetischen Worte behält und hält. Dieses Halten ist ja sowas. Das kommt in der Offenbarung ganz oft vor, auch in den, Sendschreiben. Wird es immer wieder gesagt, das Wort der Geduld festhalten. Halte, was du hast, halten, halten, halten. Also bei uns würde man sagen, es ist ganz konservativ, also die Offenbarung. Wir sollen was festhalten. Ist das denn so nötig, dass wir da festhalten? Behalten, ab einem gewissen Alter ein bisschen schwierig. Man vergisst leicht mal was. So geht das mir auch schon. Ich habe letztens in einer Gemeinde gepredigt. Da hatten wir es davon. Manchmal ist es nach dem Mittagessen die Predigt schon vergessen. Wir sollen behalten, also festhalten, im Kopf, im Herzen behalten. Aber auch halten, also fest dran halten. Nicht aufgeben. Weitermachen und auch halten. Also wenn wir sagen, ich sage es jetzt mal im Platt, hier Stau jetzt, dann heißt das so viel wie hörst du jetzt. Da geht es nicht um die Ohren, sondern ums Tun, ums Gehorchen. Hören ist nicht nur eine Sache vom Ohr, hören ist eine Sache vom Tun, vom Herzen, vom Willen. Und dieses Behalten ist hier gefragt. Also nicht jetzt nur kopfmäßig, gedankenmäßig Erinnerung behalten. Das ist auch wichtig, das ist gar keine Frage. Aber wir sollen daran festhalten. Ich habe letztens, war ich richtig geschockt, da habe ich Idea gelesen. Und, wisst ihr schon, was ich sagen will? Nee, da stand von einem Gemeindebund, der vor einer Trennung steht, weil da welche sind, die sagen, also das mit dem Sühnetod, das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Das braucht man doch gar nicht. Sühnetod, wie altmodisch ist das denn? Ist das was, was man aufgeben kann oder ist das was, wo man dran festhalten muss? Ich finde, das ist etwas, wo man dran festhalten muss. Ohne das ist das Herz unseres Glaubens weg. Das Herzstück. Ich mache jetzt nicht Gemeindepolitik oder irgend sowas. Das könnt ihr selber machen. Aber die Bibel sagt uns, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Wenn wir manche Sachen aufgeben und das ist alles klingt so logisch und so gut, und gut menschlich und wie kann Gott nur so grausam sein und so. Und trotzdem ist es gegen die Bibel. Und wir müssen festhalten. Glückselig ist, wer die Worte hört und bewahrt und hält, daran festhält. Und die Begründung ist auch wichtig. Denn derjenige, der das tut, das stand in den beiden Versen, die könnt ihr euch vielleicht nochmal nachlesen, jederzeit auf die zukünftigen Dinge vorbereitet. Wer das tut, der ist jederzeit vorbereitet. Welche zukünftigen Dinge denn? Also die Offenbarung, die spricht ganz oft über Dinge, die jetzt sind und die, was bald kommen wird. Was jetzt ist, das sind die, lesen wir in den Sendschreiben. Und was bald kommen wird, das bezieht sich auf verschiedene Dinge. Auf einerseits auf die damals kurz bevorstehende Verfolgungszeit und auf den wiederkommenden Herrn. Beziehungsweise, ja, da spricht die Bibel ja von verschiedenen Dingen. Da spricht die Bibel einerseits von der Entrückung, der Gläubigen, die irgendwann plötzlich geschieht. Und dafür müssen wir jederzeit vorbereitet sein. Seid ihr vorbereitet? Wer das, was wir vorne gesagt haben, tut, sich an Gottes Wort hält, sich die Worte der Offenbarung zu Herzen nimmt, festhält, die Geduld bewahrt, der ist vorbereitet. Jederzeit. Auf egal was kommt. Ob Jesus heute Nacht oder heute irgendwann nach dem Mittagessen wiederkommt oder irgendwann in 10 Jahren. Ich denke ja, dass ich es noch erleben werde, aber ich weiß es nicht. Jederzeit vorbereitet, auch auf schwierige Sachen. Wir sind ja manchmal oder oft nicht, fühlen wir uns nicht glücklich, weil wir sehen, was um uns herum vorgeht. In der Welt, in Kriege, Angst, Unsicherheiten. Wir sind glücklich, wir können uns glücklich schätzen, weil wir wissen, wir sind in der Hand des Herrn, der Herren. So, die zweite Seligpreisung, ich bringe die ja alle ein bisschen durcheinander, gell? Aber die erste und die sechste passen zusammen und jetzt die zweite und da kommt auch wieder eine aus dem Ende des Buches. Das macht man ja manchmal gerne bei Aufsätzen oder so, ihr jungen Leute. Wenn ihr was betonen wollt, dann wiederholt ihr das. Und eine ganz tolle Sache ist, wenn man am Anfang was sagt und hinten nochmal das betont und das sozusagen zusammenschließt und dann ist der Eindruck sehr stark. Und ich denke, der Johannes hat das auch in Gottes Auftrag mit Bewusstsein gemacht. Also die zweite Seligpreisung aus dem Kapitel 14. Und dazwischen, das sind gar keine Seligpreisungen. Also schon einer ganz am Anfang und dann hier erst wieder im 14. Kapitel. Schreib, es kann sich jeder glücklich schätzen, der von jetzt an im Vertrauen auf den Herrn stirbt. Ja, antwortete der Geist, sie dürfen von ihrer Arbeit und ihrem Leiden ausruhen. Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss. Und wieder eine ziemlich vom Ende, die fünfte. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über sie hat der zweite Tod keine Vollmacht. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Glückselig ist, wer stirbt. Also es ist doch schon ein Hammer, oder? Aber es steht nicht ganz so da. Glückselig ist, wer im Herrn oder in Christus stirbt. Die im Vertrauen auf Jesus leben und sterben, die zu ihm gehören, die sind glückselig. Also wer im Herrn stirbt, im Vertrauen auf ihn, der ist glückselig. Aber das sind ja nur die, die im Vertrauen auf ihn sterben, die auch im Vertrauen auf ihn gelebt haben. Denn die anderen, die haben ja zum Schluss nichts. Also ich weiß nicht, viele von euch werden vielleicht schon Leute mal so die letzte Wegstrecke begleitet haben. Und da ist ein Unterschied zwischen denen, die Christus haben und denen, die Christus nicht haben. Die einen, die sind dann voll von Angst und Fragen und man weiß nicht, was weitergeht und was ist denn dann und so. Und die anderen wissen, ich bin dann für immer bei Jesus. Ich bin dann für immer daheim. Das ist doch ein Unterschied. Ich habe eben noch gehört, gell, eine von euch, wie heißt sie, Almut? Bist du der Almut? Die Monika, ja, hat eben erzählt von ihrer Mutter. Ja, die wusste, es ist gut so. Es ist gut so. Die hat es jetzt besser. Die im Vertrauen auf Jesus leben und sterben, die zu ihm gehören, die haben es gut. Die sind glücklich. Wie haltlos, wie fragend, wie sorgenvoll sind die Menschen, die das nicht haben. Ich kann das gar nicht verstehen, dass der Luther die Offenbarung nicht mochte und dass der sagte, dass Jesus da nicht drin vorkommt. Ich finde, da kommt Jesus von der ersten bis zur letzten Seite vor und ist wirklich das Zentrum. Ich weiß nicht, was der Luther da gelesen hat. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist der Herr der Geschichte. Jesus ist der, der auch jetzt, wo man denkt, es geht alles kreuz und quer durcheinander, er ist immer noch der Herr der Geschichte, der alles im Griff hat. Im Großen und dann auch im Kleinen, in unserer Familie oder in, ich weiß nicht, in eurer Verwandtschaft, in eurem Freundeskreis, auf der Arbeit. Da kann man doch auch mal den Eindruck gewinnen, hier ist alles irgendwo nicht mehr im Gleichgewicht, nicht mehr auf normal. Viele machen sich Sorgen um Beruf, um Zukunft, um mich, was wird werden. Ist das vernünftig? Vielleicht vom Kopf her, ja. Aber wie viel Reibungsverlust ist da? Wie viel Energie setzen wir da rein in das Sorgen, die wir anders viel besser gebrauchen könnten? Glückselig sind die, die im Vertrauen auf Jesus leben und wissen, dass er alles immer noch im Griff hat. Glückselig sind, die an der ersten Auferstehung Anteil haben. Wer hat denn da Anteil an der ersten Auferstehung? Das sind die schon, die auch wirklich sterben mussten. Das tut mir wirklich leid. Also aber auch die können glückselig sein. Wenn sie was? Wenn sie die an der ersten Auferstehung Anteil haben. Was sind das denn für Leute? Das sind genau die von vorne. Die wissen, ich gehöre zu Jesus. Manche sagen, wer nur einmal geboren wird, stirbt zweimal. Wer zweimal geboren ist, stirbt nur einmal. Versteht ihr, was ich damit meine? Ist doch ein steiler Satz. Also wer einmal geboren ist, nur der stirbt zweimal. Also den normalen menschlichen physischen Tod und dann der ewige Tod. Aber wer zweimal geboren ist, und das kann man auch wissen, ob man das ist oder nicht, oder? Wer von euch weiß, dass er zweimal geboren ist? Okay, wer zweimal geboren ist, stirbt nur einmal. Das ist dann nur der physische Tod. Das ist dann ein Hingehen zum Vater oder von ihm gerufen werden. Soll ich euch jetzt mal schocken oder lieber nicht? Darf ich euch schocken? Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was mich da geschockt hat, besonders war, dass die Feiglinge auch dazu gehören. Das sieht man ja oft gar nicht so. Man denkt zwar so Hurerei und Mörder und sowas, alles bös, bös, bös. Ja, die sind da bestimmt gut aufgehoben. Aber dass die Feiglinge auch dahin gehören, boah, das ist ja schon ein Hammer. Aber glückselig sind die, die damit nichts zu tun haben, weil sie zweimal geboren sind. Das heißt nicht, dass wir keine Angst haben. Jesus sagt auch, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Glückselig, die diese Hoffnung haben. Glückselig sind, ja, auf die dieser zweite Tod nicht zutrifft, nicht zukommt. Hier wird auch noch weiter begründet, sie dürfen ruhen von ihren Werken. Manche Leute haben sich wirklich eingesetzt für Gott, für Gottes Reich, haben viel gearbeitet in der Gemeinde. Und manche von den Sachen werden beachtet und manche werden nie gesehen. Aber Gott sieht sie und die Belohnung wird kommen. Ich finde das so gut, dass Gott einfach sagt, irgendwann, auch wenn du auf dieser Welt nie diese Anerkennung bekommst, die dir eigentlich zusteht, die dir eigentlich gebührt, irgendwann da in meinem Reich kriegst du sie, dann kriegst du in deinen Lohn, deine Anerkennung. Ich weiß nicht, wie oft hier gepredigt wird über das Preisgericht. Also als Christen haben wir mit dem großen weißen Thron nichts zu tun, gell? Das ist für die anderen. Auf die Christen wartet das Preisgericht, wo dann die, die treu waren, die gebaut haben mit beständigen Baumitteln, aus der Kraft Gottes gebaut haben, nicht aus eigener Kraft, deren Bauwerk wird bestehen. Und dafür werden sie Lohn bekommen. Es geht also nicht nur jetzt um Anerkennung. Ich glaube, dass sie hinterher dann dieses Gold, diese Krone von Gott zu Jesu Füßen werfen, weil sie sagen, das ist ja sowieso nicht von mir. Lohn für Leiden und Mühe. Und ich denke, dass das gerade auch für eine Gemeinde, die vor Verfolgung stand, und für Leute, die vielleicht auch heute vor Verfolgung stehen, ich weiß ja nicht, was auf uns noch zukommt. Ich wünsche uns, dass wir dann alle treu sind und wissen, das ist nicht umsonst, was ich tue, sondern Gott sieht das. Vielleicht anerkennt das kein Mensch. Vielleicht werde ich sogar dafür verachtet oder verlacht oder angegriffen. Aber Gott sieht's. Glückselig sind, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Weil sie den zweiten Tod nicht erleben werden, habe ich eben schon ausgeführt. Da habe ich jetzt ein bisschen die Reihenfolge geändert. Und sie werden Priester und Gottes und Christi sein. Wann? Wann? Ich glaube, wir sind das jetzt schon. Das sagt die Bibel nämlich auch in Petrus. Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Habe ich auch das letzte Mal drüber gepredigt, so angeschnitten. Aber wir werden das dann für immer und für alle Zeiten sein. Und manche denken vielleicht, Anbetung ist zwar schön gut, 10 Minuten im Gottesdienst, aber dann ist auch mal gut. Und andere sind von Liedern und von Anbetung ganz begeistert und könnten das für ewig machen. Ihr Leute, wir werden das für ewig machen. Wir werden das für ewig machen. Und es wird uns nicht langweilig dabei. Glaubt ihr das? Und jetzt kommt noch was ich ganz besonders gerne habe. Nee, Moment, da ist jetzt was weggefallen. Zurück. Gut, das steht jetzt nicht da unten. Hier geht jetzt was los. Wir werden mit Christus herrschen 1000 Jahre. Ich weiß nicht, warum das hier verschwunden ist plötzlich von meiner PowerPoint. Aber egal. Wir werden mit Christus herrschen 1000 Jahre in dem 1000-jährigen Friedensreich. Glaubt ihr das? Da wird auch nicht so fürchterlich viel drüber gepredigt. Steht mehr drüber in Offenbarung 19 oder 20, so in dem Dreh rum. Müsste ich jetzt gerade nachgucken. 20. Mit Christus herrschen 1000 Jahre. Wollt ihr das? Ich weiß nicht, was Gott sich da noch einfallen lässt, wie er die Welt wieder so herstellt, dass das richtig ein Friedensreich ist. Ich weiß nicht, was Gott da für tolle Gedanken noch hat, aber ich glaube, dass das noch kommt und dass die Erde da nicht so kurz vor dem Zerfallen sein wird, also wir wissen ja Klimakrise und so, sondern dass das nochmal richtig herrlich werden wird für 1000 Jahre. Und dass die Welt nicht an der Umweltkatastrophe zu Ende geht, sondern daran, dass Gott sagt, jetzt ist genug. Aber im Moment ist noch Gnadenzeit. Im Moment ist noch Zeit, dass wir noch mehr Leute dazu rufen, das auch zu erleben und auch diesen von dem zweiten Tod zu entfliehen. auch glückselig zu werden, auch diese ewige Hoffnung zu haben. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Gott gibt der Welt noch Zeit. Glückselig sind. Und jetzt kommen nochmal drei Verheißungen oder drei Seligpreisungen, die sich um ein Thema drehen. Ein Thema, was besonders die Frauen jetzt interessieren wird. Seht doch, ich komme unerwartet wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wachsam bleibt und auf seine Kleider Acht gibt. Er muss nicht nackt herumlaufen und sich vor den anderen nicht schämen. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen, denn die Hochzeit des Lammes steht bevor und seine Braut hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich in feines Leinen kleiden, das hell leuchtend ist und rein. Dieses Leinen ist das gerechte Handeln der Heiligen. Dann sagte ein Engel zu mir: Schreib auf, glückselig sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Glückselig ist, wer seine Kleidung reinwäscht. Er hat ein Anrecht auf den Baum des Lebens und er darf durch die Tore in die Stadt hineingehen. Also, ihr Frauen, habt ihr gemerkt, wo es jetzt drum geht? Die Männer dürfen auch was sagen, wenn sie wollen. Frauenthema, Kleidung. Es geht um glückselig sind, die ihre Kleider gewaschen haben, die wachsam bleiben und auf ihre Kleider achten. Und da geht es jetzt nicht darum, hier, was habe ich angezogen heute, dass das alles schön sauber und ordentlich ist und dem Anlass entsprechend, sondern es geht darum, wie unser Leben, unser Handeln vor Gott ist. Glückselig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Ich denke manchmal, das ist so ein Text, wo ich mit der Bibel auch nicht so ganz zurechtkomme. Die Hochzeit des Lammes, da ist die Braut, wer? Die Gemeinde. Und wer sind dann die Hochzeitsgäste? Aber die sind auch glückselig. Ich versuche mir das so zu erklären, also die sind sowohl die Braut als auch die Hochzeitsgäste sind alle in weiß gekleidet. Und der Mittelpunkt ist nicht die Braut, wie bei uns immer sonst, sondern der Bräutigam. Der Mittelpunkt dieser Hochzeit ist der Bräutigam, ist Jesus. Er ist der Herrscher der Welt und er darf seine dann vollendete Braut heiraten, für immer bei sich haben. Und wer dabei sein wird, also ich stelle mir das immer so vor, die Braut, das ist die Gemeinde und die geladenen Gäste, sage ich jetzt mal, das sind die, die bei der Entrückung noch nicht gläubig waren oder die danach noch gläubig geworden sind oder die nicht bei den Überwindern waren, bei der Überwindergemeinde, sondern die dann erst wach werden, richtig. Und dann aber durch schwere Zeiten Jesus folgen. So versuche ich mir den Unterschied zu erklären. Ich weiß nicht, ob das jetzt theologisch richtig ist. Aber es wird hier eindeutig gesagt, diese Kleidung, diese weißen Gewänder, das ist gerechtes Handeln, unser gerechtes Handeln. Und jetzt werden mir manche vielleicht sagen, was, predigst du jetzt Selbstgerechtigkeit? Sollen wir uns aufgrund mit unserem Mut und Willen und Kraft, mit unserer Kraft dazu zwingen, jetzt heilig zu leben und gerecht zu handeln? Ich glaube, dass unser Willen gefragt ist und dass wir das bewusst auch machen sollen. Aber die Kraft kommt von Jesus, vom Heiligen Geist. Heilig leben ist vom Heiligen Geist nicht zu trennen, das geht nur mit ihm. Nicht Selbstgerechtigkeit. Das ist ja genau das, weswegen die Pharisäer Jesus abgelehnt haben. Die wollten das mit eigener Kraft und eigener Gerechtigkeit machen und brauchten plötzlich den Sühnetod nicht mehr. Nee. Unsere Gerechtigkeit, unsere Waisenkleider, unser Hochzeitsgewand, das gibt Jesus uns. Also, glückselig sind sie, weil sie nicht letzten Endes nackt dastehen. Weil offenbar wird das alles nur Lug und Trug war. Nur Show. Ich glaube, dass es solche Christen geben oder Christen in Anführungsstrichen geben wird, die sich für Christen halten, die nur eine Show abziehen und die dann plötzlich nackt dastehen. Glückselig, die nicht eine Show abziehen vor sich und anderen, sondern die wirklich vor Jesus, mit Jesus, in seiner Kraft leben. Denn sie haben Teil am Baum des Lebens. Das mit dem Baum des Lebens, das ist ja so eine tolle Sache da. Irgendwann da im Himmel bei Gott oder in der heiligen Stadt, im heiligen Jerusalem. Da wird ein Baum sein, der Früchte des Lebens bringt, immer und immer wieder und jeden Monat neue Früchte und so weiter. Toll. Freut ihr euch schon darauf? Also für viele ist das ja irgendwo so JWD, ganz weit weg. Und trotzdem, ich denke, das ist geschrieben, um uns Ermutigung zu geben für die Zeiten, wenn es schwierig wird. Oder auch für die Zeiten, wo die Versuchung da ist. Kommen wir gleich noch drauf. Sie sind glückselig, weil sie den Eingang ins neue Jerusalem bekommen. Und da wird es so schön sein. Da ist Jesus das Licht und da ist Jesus die Sonne. Und da brauchen wir kein anderes Licht mehr und keine andere Freude mehr. Jetzt in unserem Leben haben wir die Wahl. Das ist ja in der Offenbarung so interessant, dass die so viel mit Kontrasten arbeitet. Wir haben die Wahl für das oder jenes. Und es wird uns in der Offenbarung irgendwie so vor Augen gemalt, dass wer Jesus wählt, zu Jesus gehört, hatte ich eben gesagt. Das ist einer, der sich von anderen Rettern wegwendet. Es gibt und es wird immer mehr geben, Leute, die sich als die Retter der Welt darstellen. Als die Heilsbringer, als die großen Herren, die starken Führer, die endlich jetzt die Welt retten wollen. Seid misstrauisch, wenn euch jemand so kommt. Jesus ist der Retter, den Gott geschickt hat und nicht andere Retter. Ewiges Leben und ewiger Tod. Du hast die Wahl. Und ich meine, theoretisch wird da jeder sofort sagen, na, ich will natürlich ewiges Leben haben. Nur was darf es denn kosten? Im Zweifelsfall. Wenn zum Beispiel, wie in manchen Ländern oder in manchen Gegenden, wenn du bekennst, ich gehöre zu Jesus, dann ist dein Job weg. Darf es das kosten? Ja. Wachsam und heilig leben. Oder sich von der Sünde beherrschen lassen. Und ich meine, die Sünde sagt ja nicht, ich will über dich herrschen. Die sagt ja, ich gebe dir was Schönes. Ich gebe dir tolle Erlebnisse. Lass dich doch auf mich ein. Gier. Ja? Habsucht. Oder sowas. Lassen wir uns darauf ein. Oder sagen wir, hopp, da ist doch was. Das stimmt doch nicht so ganz. Wachsam und heilig leben. Als Braut des Lammes. Also ich weiß nicht, wer war denn hier die letzte Braut? Ha? Ist schon länger her. Ha? Okay. Keine Bräute mehr hier in der Gegend. Okay, egal. aber wir können uns vorstellen, wir wissen das noch irgendwie aus Erinnerung, dass das für eine Braut eine ganz tolle Sache ist, dass die Hochzeit dann bald kommt. Und dass sie alles Mögliche tut, um ihrem Mann zu gefallen. Sich so schön wie möglich zu machen. Können die Frauen das nachvollziehen? Ja. Okay. Und als Braut des Lammes, ich denke, sollten wir auch so ein bisschen dieses Gefühl haben, darauf zufiebern, dem Bräutigam gefallen wollen. So leben, dass er sich nicht für uns schämen muss. Auch ein Gegensatz in der Bibel, die Braut des Lammes und die Hure Babylon. Ja gut, da können wir natürlich jetzt lange, da müsste man jetzt einen extra Vortrag halten über Babylon, das mache ich jetzt nicht. Aber im Prinzip die Leute, die sich auf die Sünde einlassen, die mit der Welt mitschwimmen, die alles mitmachen, das sind dann eher die, die der Hure Babylon angehören, als der Braut Jesu. Ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie Gesetze aufstellen, was geht als Christ oder was geht nicht. Aber wir können uns auch fragen, was würde Jesus freuen? Und wo Jesus sich nicht drüber freut, da können wir dann auch sagen, okay, das lasse ich dann vielleicht lieber. Einfach gesagt, diese Geschichte. Wenn man da jetzt groß drüber reden wollte, da gibt es viele, zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, da war das sozusagen ein Codename für Rom. Aber wie die Bibel diese Hure Babylon beschreibt, ist sie einfach ein Symbol für die Welt. Für dieses Aufmüpfige gegen Gott. Dieses Ich will selber bestimmen, was ich darf und was ich nicht darf. Wie bei Babel, wir wollen den Turm bauen bis da zu Gott hin. Wir wollen alles selbst im Griff haben. Wir sind die Menschen und wir haben zu sagen, was gut und böse ist. Adam und Eva. Eva ist reingefallen. Adam auch. Aber das ist diese Entscheidung. Wollen wir so leben wie alle anderen oder wollen wir so leben, dass es Jesus gefällt? Und uns dann bei Entscheidungen auch dann öfters mal diese Frage stellen. Was würde denn Jesus jetzt dazu sagen? Würde ihm das gefallen? Ja, und zum Schluss ist es dann eben das neue Jerusalem, beziehungsweise der Untergang mit dem alten Babel, mit der Welt. Wir haben die Wahl und glückselig sind, die sich für Jesus und für das ewige Leben und fürs wachsame Leben auf dieser Welt und für Heiligkeit und für, ja, Jesus gefallen wollen und mit Jesus gehen. Für das entscheiden. Und dann haben wir auch tolle Zukunftshoffnung. Es liegt nicht an unser, also wir wollen nicht in Selbstgerechtigkeit leben. Ja, nochmal. Das soll keiner heute so verstehen. Es geht nicht um Selbstgerechtigkeit, sondern ein gerechtes Leben, ein gerechtes Handeln aus der Kraft, die Gott und die der Heilige Geist uns geben. Und glückselig ist, jetzt nochmal alles zusammengefasst, wer zu Jesus gehört, seine Worte befolgt und bewahrt, auch dann, wenn es Verfolgung oder Leiden oder sonst was bedeutet. Und wer ein geheiligtes Leben lebt, auch in der größten Verführung unserer Zeit. Seid ihr glückselig? Amen. Gott gebe, dass wir alle als glückselige Menschen jetzt schon leben. Amen.